Jetzt gehen wir nochmal in unser Thema rein, weil das aktuell, brandaktuell ist. Wie gesagt, vor dem 7. Oktober, vor dem Krieg in Israel, vor der Terroranschlag war, aus dem Gazastreifen, eine Woche vorher haben wir gesagt, rede über das Verhältnis von uns Christen zu Israel. Und da sind wir immer noch dran. Und vor 14 Tagen habe ich mal angefangen, darüber zu sprechen, Israel in der Endzeit. Weil in der Endzeit, die vielen prophetischen Worte, die du findest, Gott arbeitet, nochmal zur Wiederholung, mit drei Kategorien von Menschen unterschiedlich in der Endzeit, in der wir jetzt leben. Mit seiner Braut, mit Israel und mit den Ungläubigen. Und wenn du das durcheinander mixt, kommt die interessantesten Lehren raus. Bitte halte das auseinander. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, in den letzten Wochen das rüberzureichen. Aber ich sagte eins, das sind Stunden von Bibelstudium und anderen Dingen und den Herrn suchen und mit guten Leuten unterhalten und forschen. Und bis das Verständnis durchkommt, braucht es Zeit. Du musst dich damit beschäftigen. Und ich möchte es erstmal mitgeben, die Schriftstellen, weil ich war heute wieder Altes und Neues Testament miteinander verknüpfen. Und das letzte Mal gab es bei manchen ein Aha-Erlebnis. Und ich werde es wieder so tun, weil das Wort Gottes ist schlüssig in sich. Weil viele neutestamentischen Prophetien über die Endzeit haben ihren Ursprung oder sind einfach Wiederholungen von Prophetien aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament. Schreib diese auf, lese sie durch, bis der Heilige Geist dir das Verständnis entwickelt. Und das ist so wichtig, dass wir das jetzt in dieser Zeit haben, damit wir das Zeitgeschehen entsprechend einordnen können. Das Internet, YouTube ist voll von kuriosesten Auslegungen, was jetzt alles passiert und dies, das und jenes. Oh Mann, nimm das Wort und du bist sicher, du bist in Ruhe und du weißt, was als nächstes kommt. Amen. So, aber damit, auch wenn du jetzt persönlich was anderes hast, aber das ist ein Grundverständnis, was wir jetzt brauchen, was uns der Heilige Geist vermitteln will. Und die Schriftstellen, das ist nur eine Hilfe für dich, selber damit zu arbeiten. So. Und ich hatte letztes Mal angefangen, die 6, 7, 8 Punkte, für, was Israel in der Endzeit betrifft, welche Stationen Israel durchläuft, bis Jesus wiederkommt. Das erste war die Staatsgründung, ich wiederhole ganz kurz die Staatsgründung, und dann 1967 dann die Einnahme von Jerusalem. Israel und Jerusalem ist die Uhr, an der du alles sehen kannst, so die Endzeituhr, so wie sich die Dinge in Israel und Jerusalem bewegen, zur Wiederkunft von Jesu, kannst du sehen, wie nah der Messias ist. Weil das kommt von, weil die Zeit der Nationen jetzt zu Ende geht und jetzt geht alles wieder zurück zum Mittelpunkt der Erde, zum Nabel der Welt, Israel und Jerusalem. Alles sammelt sich wieder dort. Deswegen ist es wichtig auch für uns, das zu verstehen, weil viele Christen kommen durcheinander und es sind so viele Bücher auf dem Markt über die Endzeit und Antichrist. Ich habe mehrere Sachen angesprochen, aber namentlich, die so schräge Theorien verbreiten und die Christen kommen in die Irre. Eine Sache davon ist, dass immer mehr, das habe ich jetzt von einem jüngeren Pastor aus den USA und dann mit dem älteren Bruder, der sich viel mit beschäftigt hat, die haben das festgestellt, dass jetzt in den USA, zum Beispiel in der grauen Zeit, kursieren solche Lehren, halt, die in Büchern auch verfasst nach Deutschland kommen, die, wo vor allen Dingen junge Leute darauf Zugriff haben. Sagt er, was ihr Alten vorher verkündigt habt, das ist, nee, wir haben jetzt das Neue. Na? Und das Neue besorgt, 70 nach Christus hat sich alles erfüllt. Der Fachbegriff ist Präterismus, also es hat sich alles schon erfüllt. Und alles, was du liest bis zur Offenbarung, hat sich alles 70 nach Christus erfüllt. Und man kann diese prophetischen Worte nicht buchstäblich nehmen, auch nicht die des Alten, weder des Alten noch des Neuen Testamentes, sondern man muss das allegorisch sehen. Wenn du sowas mal hörst, dir jemand im Gespräch sagt, man kann das nicht wortwörtlich nehmen, sondern sinnbildlich, allegorisch heißt sinnbildlich, dann weißt du, Alarmglocke, das ist griechische Philosophie. Nachdem die ersten Apostel, Johannes, ne, war der letzte Tod waren, kamen griechische Philosophen im 2. Jahrhundert, die maßgeblich für die Gemeinde waren. Und die haben angefangen, die Offenbarung, die prophetischen Worte des Alten Testamentes allegorisch, sinnbildlich zu deuten. zum Beispiel das Thema, was wir heute drüber sprechen werden. Auch was Israel betrifft, hat in diesen Endzeittheorien keine Bedeutung mehr. Und das ist vollkommen gegen das Wort Gottes. Der Punkt 2 ist, und das ist, was wir in Deutschland auch jetzt zusehends mehr erleben, der Hass Satans auf das jüdische Volk nimmt immer mehr zu. Der Antisemitismus, das ist der zweite Punkt, nimmt immer mehr zu. Und es ist jetzt eskaliert. Israel wird immer mehr Antisemitismus, also Widerstand, Judenhass erfahren auf der ganzen Welt. Das ist im Wort Gottes schon so vorhergesagt. Warum? Warum geschieht denn, lass uns mal drüber reden, in Israel, was jetzt so geschieht. Warum greift Satan von allen Seiten nach Israel durch die Terroristen und durch das Erweiterte? Warum werden die Juden weltweit verfolgt? Weil er das jüdische Volk hasst. Und weil er weiß, dass der Messias nach Jerusalem zurückkehrt und auf dem Thron Davids sitzen wird und zusammen mit dem jüdischen Volk. Deswegen hat er schon versucht, von Anfang an über Mose das jüdische Volk auszurotten. Mose hat es überlebt, über Jesus dann die zweijährigen Kinder auszurotten. Haman war auch so ein Typ, Hitler war so ein Typ. Das waren alles Werkzeuge des Teufels, um das jüdische Volk auszurotten. Wenn es die Juden nicht mehr gibt und Jerusalem nicht mehr der Hand der Juden ist, kann der Messias nicht zurückkehren. Deswegen ist dieser Judenhass weltweit so extrem. Das ist der einzige Grund. Das sind gefallene Engel. Antisemitismus ist eine dämonische Macht, die die Menschen unter Kontrolle hält. Jetzt wird es momentan verstärkt von einem anderen gefallenen Engel, nämlich der über China herrscht, über Russland und der Prinz von Persien über Iran. Die führen gerade im Internet, also in den Medien, sozialen Medien, eine totale Kampagne gegen die radikalen Muslime in den westlichen Nationen und dass sie sich auf der Straße versammeln. Dahinter steckt eine groß angelegte sozialen Medien wirksame Aktion von China, Russland und Iran, um die westlichen Nationen von innen her zu zerstören durch die über 5-6 Millionen Muslime, die wir im Land haben. Wie viele Christen haben wir im Land? ¥1,5 Millionen maximal. Wiedergeborene Christen. Eine britische Zeitung bezeichnet den Osten Deutschland als die gottloseste Region Europas. Aufwachen, ihr Lieben. Wir leben im Missionsland. Es gibt mehr Muslime in Deutschland als wie wiedergeborene Christen. Bei den Umfragen hat ergeben, dass nicht Mecklenburg-Vorpommern, sondern Sachsen-Anhalt das Bundesland ist mit den meisten Atheisten, wo die Menschen, die Bevölkerung, das wenigste Interesse am Glauben hat. Sachsen-Anhalt. Sachsen sieht noch relativ gut aus, aber im Verhältnis zum Westen Deutschlands ist es. Rechnen wir aus, 1% Christen in Schobau gibt es nicht. Das waren 95. So viel Wiedergeborene hat Schobau nicht. Das sind vielleicht 0,5% Christen im Erzgebirge. Eins. Der Westen reicht es noch. Aber mittlerweile, die Statistiken sagen, Tschechien hat Ostdeutschland noch abgelöst. Tschechien sieht noch schlimmer aus, laut Statistik. Erleben, das gibt auch große Freude, auch für den Lukas und den anderen, zu missionieren. Amen. Wozu musst du in die Nation? Geh nach Afrika, da gibt es viel, viel mehr Christen als hier im Osten Deutschlands. Was willst du dort? Was willst du im Himalaya? Da ist der Ritchie schon unterwegs. Der hat hunderte von Hauskirchen gegründet. Gibt es mehr Christen als in Deutschland? Was willst du in Südamerika? Da bekehren sich auch schauenweise. Der Heilige Geist wirkt dort. Ist doch besser, die kommen nach Deutschland, weil Deutschland ist Missionsgebiet geworden. Das Land der Reformation. So, also der Antisemitismus nimmt immer mal zu. Aber das Ganze mündet in einen Friedensvertrag. Das, was sich jetzt so aufbäumt, auch der weltweite Judenhass, auch der Krieg jetzt in Israel, entweder jetzt danach oder etwas später wird sich Daniel 9,27 erfüllen. Der aufkommende Fürst wird einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Das ist der Punkt 3, was sich ändert von letzter Woche. Daniel 9,27. Und das wird laut Offenbarung, der Reiter auf dem weißen Pferd, wird der Parallele zur Offenbarung, wird ein falscher Friede sein. Und das Ganze wird nach 3,5 Jahren dann aufgelöst werden. Der Friedensvertrag, damit beginnen übrigens die letzten 7 Jahre. So, die Zeit der Gemeinde ist dann fast zu Ende. Gott wendet sich in den letzten 7 Jahren, die letzte Jahrwoche von Daniel, wendet er sich seinem Volk Israel wieder zu. Die Zeit der Gemeinde geht zu Ende, dann geht es wieder speziell nur um Israel. Das musst du verstehen. Dann wird erstmal der Tempel wieder gebaut. Die Opfer werden wieder dargebracht. Das ist der Punkt 4. Ich habe aus ganz zuverlässigen, vertrauenswürdigen Quelle aus Israel, von einem Bruder, der Missionar ist, der hat mir gesagt, die Information, dass vor circa 2, 2,5 Jahren sich der Großmufti von Jerusalem, also der Führer der Muslime in Israel, der Großmufti mit den Oberrabbinern, also sind die obersten der orthodoxen Juden, sich an der Klagemauer, wer schon mal dort war, geht doch links, geht doch diese Halle rein, wo die jungen Männer dann dort sind, die Bibel lesen, Altes Testament. Und dann geht hinten so ein Gang rein, dann kommst du in eine große, und alles unterirdisch. Es ist eine riesen Halle. Alles unterirdisch, finden manchmal Konzerte statt und so weiter. Und dort hat sich der Großmufti mit führenden Vertretern, Imamen von Israel, von den Muslimen, mit den Oberrabbinern getroffen. Und wisst ihr, was sie beratschlagt haben? Den Bau des dritten Tempels. Und wie bringe ich es meinen Freunden bei? Also der Großmufti und die Imame haben darüber beratschlagt mit den Oberrabbinern, wie bringen wir das jetzt gerade diesen Hamas-Terroristen, Hezbollah, diesen durchgeknallten, dämonisierten Typen, wie bringen wir das denen bei, dass wir jetzt mit den Juden gemeinsam einen Tempel bauen auf dem Tempelberg? Und die Oberrabbiner, denen geht es genauso, wie bringen wir es unseren Leuten bei, dass wir mit den Muslimen einen gemeinsamen Tempel bauen auf dem Tempelberg? Das waren ihre Gesprächsthemen, denn die Zeichnungen und die Steine sind alle schon da. So, bei dem ganzen Konflikt jetzt in Israel, hast du da die Stimme des Großmuftis gehört, von Jerusalem, der Hassreden gegen Israel schwingt? Hast du ihn gehört? Nein. Weil sie im Geheimen dran arbeiten an dem letzten Tempel der Welteinheitsreligion. Weil dieser Tempel wird genannt ein Ort der Anbetung für die monotheistischen Religionen. Also die abgefallenen Christen, orthodoxe Juden und Muslime. Für alle zugänglich. Und ein Vorbild steht schon seit Jahren in Abu Dhabi auf der Halbinsel in Saudi-Arabien, the House of One. In Berlin wollten sie es bauen, ist aber die Freimacher wollten es finanzieren, ist auch nicht dazugekommen. Preis dem Herrn. Aber in Abu Dhabi steht das Ding schon, das ist in der Mitte eine große Versammlungshalle und dann sternförmig, wie es Jobar Krankenhaus, so drei Abteilungen. Das eine für die abgefallenen Christen hier, katholisch und evangelisch und so weiter. Dann für die orthodoxen Juden und eins für die Muslime. Und in der Mitte halten die interreligiöse Versammlung ab, Gebetstreffen und Gottesdienste. Und nach diesem Vorbild soll ein dritter Tempel auf dem Tempelberg entstehen. Ihr Lieben, wir sind schon sehr weit rangerückt. Und nach dem Friedensvertrag wird das Ganze ins Rollen gebracht. Und in der Mitte der Jahrwoche wird dann der Antichrist sich selbst reinsetzen und dann gibt es diese große Gräuel der Verwüstung, gibt es die Zeit der großen Bedrängnis. Das war das letzte Mal für viele neu, dass die große Bedrängnis, die Matthäus 24, 21 erwähnt, die Juden betrifft in erster Linie, laut Daniel 12, Vers 1. Die große Bedrängnis geht gegen das jüdische Volk in erster Hinsicht. Wir reden von Israel. Haut es nicht durcheinander. Christen werden auch verfolgt. Und dann, wer nicht Gehorsam leistet, nicht anbetet, wird geköpft. Das ist die Zeit der Trübsal für Jakob und so weiter. Hört es von letzter Woche nach. Ich gehe nicht noch mal ins Detail. Und Gott wird während dieser Zeit aber einen Überrest, den schon Paulus bezeichnet, Gott wird einen heiligen Überrest von Juden, gottesfürchtigen Juden, übrig lassen. Mit den Schwingen des Adlers, die Frau wird sich bergen. Offenbarung 12. Und zwar in dem heutigen Jordanien. Nicht so weit weg. Wird Gott sie bewahren, bis Jesus kommt. Und nach den 3,5 Jahren, dann kommt das, was Jesus ebenso Matthäus beschreibt. Ich erwähne es nur, weil ich das ganz ausführlich in den letzten Malen erklärt habe. Dann wird das Zeichen des Menschensohns erscheinen. Die Juden werden Jesus sehen. Es gibt 3 Schriftstellen, die das belegen. Sie werden Jesus sehen und sie werden sich auch in die Brust schlagen und Buße tun und rufen Baruch Haba Beshem Adonai. Gesegnet seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Und Jesus hat zu den Juden damals gesagt, vor seiner Kreuzigung, ihr werdet mich nicht sehen, bis dass ihr sprecht, Baruch Haba Beshem Adonai. Das geschieht an dem Moment. Und dann wird dieses Volk, der Überrest, auf einem Mal neu geboren. Die waren gerettet an einem Tag. Das ist alles Wiederholung. Ach so, versteht ihr, Jesus erwähnt in seiner Endzeitrede von Matthäus 24, Prophetien aus dem Buch Daniel. Er sagt sogar, wie es im Propheten Daniel geschrieben steht. Er verweist auch darauf. Auch die große Bedrängnis. Und die große Bedrängnis, sagt Jesus im Vers 22, Matthäus 24, sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde keiner der Auserwählten gerettet. Das bezieht sich in erster Linie auf die Juden. Wenn dieser Hass, den der Antichrist dann entwickelt, auf das jüdische Volk, es wird einmal einen Holocaust geben, der schlimmer sein wird wie zu Hitlers Zeiten. Wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde keiner der auserwählten Juden gerettet und die Christen, die dann noch hier sind. Und so hat Gott diesen Zeitraum verkürzt und du hast viele Stellen, auch bei Daniel, mit Zahlenangabe, mit Taganzahl, 1290 Tage, also 3,5 Jahre und 30 Tage dazu. So, dann wird Gott das beenden und dann kommt Jesus wieder zurück, erstes Zeichen und dann kommt er zurück, um sein Volk zu befreien und seine Königsherrschaft einzunehmen in Jerusalem. Amen. Dann kommt Jesus, um sein Volk zu befreien, der Messias. Und das war in dem Denken, in dem Herzen des jüdischen Volkes so stark verankert, weil das sind alles viele, viele alttestamentliche Prophetien, die die Juden alle intus hatten. Und es gibt 3-mal mehr Prophetien über das zweite Kommen von Jesus, als wie über das erste Kommen. Deswegen haben die Juden damals das erste Kommen nicht richtig gefasst. Selbst die Jünger nicht. So, und jetzt wollen wir mal uns damit beschäftigen, am Anfang. Israel in der Endzeit, biblische Prophetie. Weil da kursiert so viel durcheinander jetzt im Netz, auch was Hesekiel 38 betrifft. Die Leute werden hochgeputscht, ist das und das und dies und jenes. Ich gebe euch mal eine Richtung vom Wort Gottes her, dass ihr mal in Ruhe reinkommt. Ja? Und eine genaue Gewissheit haben, das steht im Wort und das kommt. Amen. Also biblische Prophetie, was Israel betrifft. Und so fangen wir mal an bei Apostelgeschichte 1. Ihr Lieben, Jesus ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kommt die Antwort der Gemeinde. Halleluja. Nicht nur im April, sondern auch im November. So, und der Auferstandene war 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen und sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und nach den 40 Tagen redet er über die Taufe des Heiligen Geistes. Und was machen seine Jünger? Vers 6. Apostelgeschichte 1, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Versteht ihr das? Er sprach mit ihnen 40 Tage über das Reich Gottes, das mit ihm gekommen ist und das sichtbar kommt, wenn er kommt. Dann sagt Jesus, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die Verheißung des Vaters wird sich erfüllen. Dafür bin ich gekommen, dass ihr gefüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und die sagen, du, stellst du jetzt das Reich für Israel wieder her? Weil das, die ältesten Menschen Prophetien des Messias waren so stark in ihrem Herzen verankert, dass sie das nicht erkannten, was sein erstes Kommen betrifft. Nämlich, dass die Nationen wir mit hineingebracht werden. Eins mit Israel in den Verheißungen, in den Bündnissen, eins. Das hat ihnen gefehlt. Und genauso geht es den Christen heute, nämlich umgedreht. Und die allermeisten Christen, die haben das, was die Jünger gefragt haben, stellst für Israel das Reich wieder her, überhaupt nicht auf ihrer Festplatte. Das existiert nicht. Und durch falsche Lehre wird es weggestrichen und gesagt, es hat sich alles 70 nach Christus erfüllt. Die eine Schriftstelle widerlegt diese ganzen falschen Lehren, weil Jesus sprach, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr wartet mit dem Heiligen Geist erfüllt und ihr geht mal schön hinaus in die Nationen, denn zu meinem Reich gehören auch noch die Heiden. Die müssen auch gerettet werden. Macht euch mal auf den Weg. Und wenn die Zeiten der Nationen zu Ende sind, dann kommt dieser Zeitpunkt, dass das Reich für Israel wiederhergestellt wird. Seht ihr, Jesus sagt, der Vater hat die Zeit und den Zeitpunkt festgesetzt. Also die Herrschaft für Israel und Jesus als König auf dem Thron Davids liegt noch vor uns. Und das möchte ich in euch hineinpflanzen, ihr Lieben, weil wir haben da Anteil dran. So, und wenn man es mal, also meine persönliche Meinung und die mancher Leiter ist, dass sich das in den nächsten 10 Jahren erfüllt. Dass Jesus in Jerusalem auf dem Thron sitzt. Wenn sich das so weiterentwickelt, so schnell weiterentwickelt, kann es auch noch eher sein. Aber ich sage mal 10, 12 Jahre maximal und dann sitzt Jesus auf dem Thron Jerusalem. Da sollten wir uns darüber freuen, denn er kommt, um alles Böse von dieser Erde zu entfernen. Und der Satan wird gebunden und in die Abyss geworfen, in den Abgrund. Amen. So, das war bei den Gläubigen drin, den Jüngern. Stellst du die Zeit für das Reich Israel wieder her? Die Wiederherstellung des Reiches. Was wir so dringend brauchen, ist dieses jüdische Verständnis. Wir brauchen diese jüdischen Wurzeln, wir brauchen das Verständnis der alttestamentlichen Prophetien. Nur dann können wir das Neutestamentliche verstehen und wissen, was auf uns drauf zukommt. Ich rede jetzt speziell von Israel. Die Jünger, jetzt machen wir weiter. Der Petrus, der hat es dann doch begriffen. Im Kapitel 3 sagt er zu den Juden, im Vers 21, damals in seiner zweiten Predigt, sagt er, Jesus Christus, den muss der Himmel aufnehmen, das heißt, er ist im Himmel, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. So, jetzt kombiniere mal diese zwei Schriftstellen. Am Anfang der Apostelgeschichte fragen ihn seine Jünger, stellst du für Israel das Reich wieder her? Und er sagt, der Vater hat seinen eigenen Zeitplan, wann die 70. Jahrwoche anbricht und wenn sie zu Ende geht. So, das geht euch nichts an. Macht euch auf den Weg, dass die Heiden noch ins Reich Gottes kommen. So. Und dann sagt Petrus hier, Jesus, also der Messias, ist in den Himmel aufgefahren und der wird so lange dort oben bleiben, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott von jeher durch seine Propheten geredet hat. Das ist Neues Testament, Apostelgeschichte, wohl bemerkt. Petrus nimmt Bezug auf die alttestamentlichen Prophetien, wovon alle heiligen Propheten von alters her von Samuel an geredet haben, nämlich die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Dann kommt Jesus wieder. Und ich habe schon die interessantesten von hochkarätischen Bibellehrern des pfingstlich-charismatischen Bereichs interessanteste Predigten zu diesem Thema gehört in den letzten Jahrzehnten, die alle nicht das treffen, was Petrus hier gesagt hat. Sie haben gesagt, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, da leben wir jetzt drin. Die Gaben des Geistes, die Zeichen und Wunder müssen wiederhergestellt werden. Niemals. Als Petrus sprach, war die Gemeinde voll des Geistes, Zeichen und Wunder. Er hat überhaupt nicht den Gedanken, dass das mal aufhören würde. Sondern er spricht von den alttestamentlichen Prophetien, die Wiederherstellung des Reiches für Israel. Amen. Punkt 1. So, wovon haben die alten Propheten gesprochen? Was liegt vor uns? Was wird sich denn erfüllen? Was liegt in absehbarer Zukunft vor uns, was Jesus als der Messias, wenn er kommt, erfüllen wird, was im Wort Gottes geschrieben steht? Und zwar drei Dinge. Ich fasse das mal zusammen. Die drei wichtigsten Dinge, von denen die alten Propheten gesprochen haben, was noch aussteht. Erstens, die Königsherrschaft von Jesus Christus. Und die beginnt damit mit dem Punkt 2, er befreit sein Volk aus der Hand des Feindes und er sammelt die verlorenen 10 Stämme, die seit 721 vor Christus verschollen sind. Wenn der Messias kommt, es gibt ganz viele Beispiele, wird er die verschollenen 10 Stämme sammeln. Und der Punkt 3, diese Erde wird wiederhergestellt. Es wird auf dieser Erde so sein wie im Garten Eden. Weil Jesus ist nicht nur gekommen, um uns Erlösung, Vergebung, ewiges Leben zu bringen, sondern er den Menschen zu erlösen und mir auferstehen, das Leib haben, sondern Jesus ist auch gekommen, um den Herrschaftsbereich des Menschen, weil Gott die Erde liebt, wiederherzustellen. Nämlich zu erlösen von den Folgen der Sünde. Und es wird 1000 Jahre auf dieser Erde so sein wie im Garten Eden. Das sind die drei Hauptschwerpunkte der prophetischen Aussagen des Alten Bundes, Alten Testamentes, die sich erfüllen werden, wie Petrus sagt, wenn Jesus zurückkommt in der Wiederherstellung aller Dinge. Und wenn du das mal begriffen hast, verstehst du auch manches aus der Offenbarung. Ich wiederhole es nochmal. Das liegt noch vor uns. Und ich rede jetzt von Israel. Ich rede das nicht von der Entrückung der Gemeinde und der Braut, die ist da immer mit dabei. Sondern ich rede von Israel. Jesus wird auf dem Thron Davids sitzen in Jerusalem. Er wird herrschen mit dem Überrest der Juden und seiner Gemeinde, seiner Brautgemeinde, über die ganze Welt, über die es überlebt haben, das ganze Szenario und das letzte Gericht überlebt haben. Und er wird die 10 Stämme sammeln. Gott wendet sich seinem Volk wieder zu in der letzten Jahrwoche. Und auf dieser Erde wird alles wiederhergestellt werden, was der erste Adam verloren hat. Und das Größte ist, Satan wird von einem Engel gebunden. Jesus beschäftigt sich nicht mal mit Satan. Das hat er am Kreuz gemacht. Offenbarung 20. Ein Engel wurde gesandt. Steht nicht immer dort der Erzengel, Michael. Ein Engel. Mit einer großen Kette, er band den Satan und warf ihn in den Abgrund, Deckel drauf. Alle Dämonen, alle gefallenen Engel, alle Dämonen, mit denen du jetzt zu kämpfen hast, alle in den Abgrund, Deckel zu. Und Jesus säubert die Erde von diesen Mächten der Bosheit. Und dann gibt es 1000 Jahre Frieden, Shalom. Amen. Das liegt vor uns. So, jetzt, das sind alles Aussagen jetzt aus der Apostelgeschichte. Jetzt gehen wir mal ganz hin in der Offenbarung. Offenbarung 10, Vers 6 und 7. und du wirst genau dasselbe wiederfinden. Und da siehst du einen Engel mit einem offenen Buch, Offenbarung 10, und er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, die Erde und was darauf ist, das Meer und was darin ist. Und dann sagt der Engel, es wird keine Zeit mehr sein. Was ist denn das? Werden die Ohren angehalten? Er sagt einfach, es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Amen. Seht ihr das? Wird dasselbe. Petrus sagt das in Apostelgeschichte 21. Wenn Jesus kommt, wird sich alles erfüllen, wovon die Propheten gesprochen haben. Der Engel sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Warum sagt er das? Weil wenn der Messias kommt, wird er das gegenwärtige Zeitalter, was seit dem Sündenfall andauert, wird Jesus beenden. Dann wird es keine Zeit mehr geben. Das heißt, das gegenwärtige Zeitalter wird am Tag des Herrn von Jesus Christus beendet. Und danach beginnt für die Erde 1000 Jahre Schabbat, Ruhe, Frieden, ein neues Zeitalter hier auf dieser Erde. Davon haben die alten Propheten gesprochen. Und die Königsherrschaft von Jesus und das Reich auf dieser Erde. Das wird Jesus alles wiederherstellen, wovon die Propheten von jeher gesprochen haben. Lass uns nochmal ganz kurz reingehen, am Anfang zumindest, über den ersten Punkt, was Jesus wiederherstellen wird, was die alten Propheten verkündigt haben. Und das ist seine Königsherrschaft hier auf dieser Erde, auf dem Thron Davids. Und viele, die diese doch recht seltsamen Lehren verbreiten, sagen, das kann man nur sinnbildlich verstehen. Jesus sitzt ja schon auf seinem Thron im Himmel und er kommt nicht nochmal nach Jerusalem. Das ist alles irdisch, das wird alles vergehen. Das ist alles nur allegorisch. Das ist griechische Philosophie. Die Prophetien haben sich noch nicht erfüllt. Jesus wird buchstäblich auf dem Thron Davids sitzen in Jerusalem. Und dann sagen manche, okay, das ist Altes Testament. Die alttestamentlichen Prophetien haben sich vielleicht doch schon erfüllt. Ich nenne euch als erstes eine neutestamentische Prophetie, die genau dasselbe aussagt. Und die kommt direkt vom Himmel, nicht durch Propheten, sondern durch den Erzengel Gabriel, der in der Nähe Gottes steht. Und zwar kennt ihr das alles, aber seht es mal im rechten Licht. Lukas 1, Vers 30, die Ankündigung der Geburt von Jesus an Miriam. Lukas 1, Vers 30 bis 33. Und der Engel Gabriel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Miriam, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jehoschua nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Amen. Der Engel Gabriel bringt sofort alles zusammen. Alles, was den Messias betrifft, du hast in zwei Sätzen, hast du das erste und zweite Kommen von Jesus, so ist biblische Prophetie, hast du mit den 2000 Jahren für die Heiden, die sich bekehren, die werden ausgelassen. So, aber es geht da um Israel. Hast du alles in einer prophetischen Aussage zusammengefasst? Du wirst schwanger werden. Der Messias wird durch dich geboren werden. Du wirst gesegnet sein, Miriam, bei allen Frauen, die jemals auf der Erde gelebt haben, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und du sollst ihm den Namen Jehoschua nennen, das heißt Gott rettet. Der wird groß sein, Sohn des Höchsten, das heißt, er wird auch Sohn Gottes genannt werden. Und Gott, der Vater, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Deswegen war Jesus aus dem Fleisch, aus dem Stamme Juda, wo David Herr war. Er wird über das Haus Jakobs regieren und sein Reich wird kein Ende haben. Deswegen haben die Jünger wussten das ja von Jesus. Und deswegen haben sie ihn gefragt, stellst du das Reich jetzt wieder her? Guck mal, du bist geboren von einer Jungfrau. Du bist der Sohn Gottes. Soweit haben wir das alles schon kapiert. Und jetzt steht hier Thron Davids. Also die Zeit ist jetzt. So war das bei denen drin. So, also Jesus wird auf dem Thron Davids in Jerusalem regieren über das Haus Jakobs, also über Israel, und sein Reich wird kein Ende haben. Amen. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen, haben sie im Palast des Königs Herodes gefragt, wo wird denn der König geboren? Und die Schriftgelehrten, die wussten sofort, wenn der Messias geboren wird, in Bethlehem, Micha 5, ist das prophezeit. Und sie zitieren die Prophetie von Micha 5 zu Herodes. Deswegen ließ er dort die kleinen Jungen ermorden in dem Gebiet. Und was steht dort in Micha 5? Micha 5 ist eine erstaunliche prophetische Aussage, weil das geht sogar bis zur Aussage des Antichristen und wie Jesus ihn vernichten wird. Hier gibt es sogar schon eine Aussage über die Lokalität, wo der Antichrist herkommt in Micha 5. Und all das verbunden mit dem Geburtsort Bethlehem. Aber lass uns mal kurz reinschauen. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten Judas, aber aus dir soll mir herkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen am Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also aus Bethlehem wird er geboren. Dann geht es aber weiter. Vers 3, er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit seines Namens, des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird unser Friede sein. Du hast die Geburt, den Geburtsort und die Herrschaft von Jesus, dem Messias, dort zusammengefasst bis an die Enden der Erde. Er wird unser Friede sein, das tausendjährige Reich. Und dann steht hier, wenn der Assyrer ins Land kommt, und Vers 5, er wird uns von der Hand des Assyrers erretten, wenn der unser Land kommt, unser Gebiet betritt. So, und der Assyrer ist eine alttestamentliche Aussage über den Antichrist. Der Antichrist wird im Alten Testament als Gog bezeichnet, von Magog, und als der Assyrer. Und so weißt du schon, wo er herkommt. Aus der Region des ehemaligen Assyrischen Reiches. Es gibt viele auch, Hesekiel 31, sagen dasselbe und so weiter. Über Hesekiel 38, Gog von Magog, reden wir das nächste Mal ausführlicher. Weil da steht genau beschrieben, wo der Antichrist herkommt und was er tun wird. Es gibt so viel Verwirrung, wie wir erst schon mal erzählt haben, wo wir beim Roman waren, wo die eine Pfarrfrau uns fragte, Mensch, wo ist der Antichrist? Ist das ein Jude oder was? Und der Roman war auch nicht der Meinung, dass er ein Jude ist. Sagt sie, in ihrer Gemeinde sind ein junges Pärchen, und die sagen, wir sind gegen Israel. Wir unterstützen Israel nicht. Weder im Gebet noch mit Finanzen, weil der Antichrist kommt aus Israel. Also würden wir ist ein Jude, kommt aus Israel, deswegen würden wir den Antichrist ja unterstützen, wenn wir Israel unterstützen. Oh oh. Ihr Lieben, ihr kriegt mal einen schönen Vorplan, damit ihr schön in Ruhe bleibt und Frieden und euch durch solche Sachen nicht durcheinander bringen lässt. Als nur ein Beispiel, wie viele komische Sachen dort kursieren. Und noch eine nächste, Jesaja 9, 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er als gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird es tun, also Gott selbst. Hier hast du wieder in zwei Versen die Geburt des Messias und sein zweites Kommen, weil das betrifft Israel. Die Gemeinde erscheint ja nicht, diese Gemeinde, die Nationen sich bekehren. So hast du in zwei Versen wieder die Geburt, ein Kind geboren und seine Herrschaft wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und sein Reich wird kein Ende haben. Amen. Vielleicht noch so viel dazu und nächste Woche machen wir weiter, noch zwei, drei alttestamentliche Schriftstellen, alttestamentliche, und dann sehen wir, wie sich in der Offenbarung das erfüllt bei der siebten Posaune. Weil ich habe schon manche Gespräche auch mit geistlichen Leitern, die behaupten, Jesus kommt zurück, die Entrückung findet dann statt, wenn die siebente Posaune geblasen wird. Dass das nichts mit der letzten Posaune zu tun hat, habe ich euch ausführlich erklärt. Was geschieht bei der siebten Posaune? Steht nichts dort von der Entrückung. Da steht dort, lasst uns lesen. Damit ihr nochmal einen neutestamentlichen Bezug habt, dass das in der Offenbarung alles so drin steht, sich erfüllt, was die alten Propheten gesprochen haben. Und dann machen wir erstmal einen Cut. Offenbarung 11, Vers 15 bis 17. Und der siebente Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, ist dasselbe Wortlaut wie aus Jesaja 9, was wir gerade gelesen haben, oder aus Micha, was der Engel Gabriel ihm verheißen hat. Die Königsherrschaft wird seinem Christus zuteil werden, nämlich auf der Erde. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht, beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr, du Allmächtiger, da du bist, da du warst, da du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Amen. Das ist, wenn der siebte Engel posaunt. Deswegen sagt der andere Engel in Offenbarung 10, wenn der siebte Engel posauniert, bläst, dann wird es keine Zeit mehr geben. Dann wird sich alles erfüllen, was die alten Propheten gesprochen haben. Dann kommt die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und das geschieht im Himmel wie auf der Erde. Ist es nicht das, was wir im Vater Unser täglich beten? Vater Unser im Himmel, Abba, geliebter Vater, verherrlicht, geheiligt werde dein Name, dein Königreich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Das sollten die Christen täglich beten und glauben, dass es geschieht. Weil wenn der siebente Engel in seine Posaune bläst im Himmel, dann tritt Jesus seine Königsherrschaft auf, nämlich auf dem Thron Davids an. Die Vollmacht über Himmel und Erde hat er ja schon, wo er im Himmel aufgefahren ist. Aber wenn der siebente Engel, das ist die Zeit, die Gott festgesetzt hat, wenn die Herrschaft auf dem Thron Davids, auf dieser Erde beginnen wird, das ist der Zeitpunkt. Und königliche Erlässe werden immer durch Trompeten, Fanfaren angekündigt. Der König spricht, jetzt ist es soweit. Die Entrückung, ne? Schofar. So, und hier eine Posaune. Wo steht denn hier die Entrückung? Nirgendwo. Da wird das erfüllt, was die alten Propheten über den Messias gesagt haben. Nämlich, dass er seine Königsherrschaft antritt. Wir danken dir, Herr, du Allmächtiger, da du bist, da du warst, da du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Dann ist der Zeitpunkt, den Gott in seiner Weisheit festgesetzt hat. So, und Jesus bekommt den Auftrag im Himmel, jetzt geht's los. Jetzt tritt deine Herrschaft an auf dem Thron Davids. Und dann steht, dein Zorn ist gekommen. Das erste ist, er wird die Feinde Gottes auslöschen. Komplett. Dann kommt das Gericht über alles Böse. Aber versteht ihr, die Offenbarung mit den alttestamentlichen Schriftstellen, mit dem, was die Apostel gesprochen haben. Von Jesaja, Daniel steht 4, habe ich jetzt nicht erwähnt, zieht sich alles durch bis in die Offenbarung. Weil es ist dasselbe Gott und dasselbe Heilige Geist, der spricht. Und wenn du das Verständnis hast, kannst du das entsprechend einordnen. Amen. Und zum Schluss ein ermutigender Vers für uns alle. Nämlich jetzt zum Schluss bringe ich schon mal die Gemeinde nochmal ins Spiel. Was hat Jesus gesagt? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und wenn es noch 1% Christen jetzt in Deutschland gibt und wenn der Herr seinen Geist ausgießt, waren es mehr. Aber er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater im Himmel wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. Amen. Und was ist das für eine Aussage von Jesus? Eine exakte Wiederholung von Daniel 7. Das gucken wir uns nächstes Mal an. Jesus zitiert einfach ein prophetisches Wort, richtet es an seine Gemeinde, was in Daniel 7 alles schon vorhergesagt worden ist. So, kleine Herde, die wachsen darf. Amen. Fürchte dich nicht, keine Furcht, denn die besten Zeiten liegen noch vor uns. Amen. Ihr Könige und Königinnen des Allerhöchsten, seid gesegnet. In Jesu Namen. Amen. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Wir danken dir, dass du Offenbarung gibst und Einsicht in dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du das durch Daniel schon prophezeit hast. Wenn die Zeiten herangekommen sind, wenn es soweit ist, wirst du tieferes Verständnis der Schriften geben. Und ich danke dir und wir begehren noch mehr, noch tieferes Verständnis deines Wortes, Herr, damit wir vorbereitet sind auf das, was kommt. Dass wir uns nicht umhertreiben lassen von jedem Wind der falschen Lehre, sondern dass wir gegründet sind, absolut im Frieden, nüchtern, ausgerichtet auf dich. Und das tun, wozu du uns beauftragt hast, aber voller Hoffnung und voller Zuversicht und voller Glauben an deine Wiederkunft. Amen.